Willkommen beim Podcast von Rechtsanwalt Kramarz, Ihrem Experten für IT- und Medienrecht. Informationen und Termine für eine Erstberatung finden Sie direkt auf kanzlei-kramarz.de. Und jetzt geht es sofort los. Hier sind Lex und Nova mit dem aktuellen Thema. Viel Spaß beim Zuhören.
Also, stell dir das mal vor. Du hast endlich Feierabend, kommst nach Hause, wirfst dich aufs Sofa und willst einfach nur diesen neuen Blockbuster schauen.
Das klassische Feierabendszenario halt.
Genau. Und der Film lief eigentlich gerade erst im Kino. Du suchst also ein bisschen im Netz und findest eine Webseite oder so eine Smart-TV-App, die wirklich super professionell aussieht.
Ja, alles Hochglanz.
Total. Also kein Login, kein Abo, du kannst einfach kostenlos streamen. Du klickst auf Play, der Film läuft und du denkst dir, ah, perfekter Abend, oder?
Bis dann ein paar Wochen später die Realität anklopft.
Richtig. Denn plötzlich liegt da dieser gelbe, förmliche Brief in deinem Briefkasten. Eine Abmahnung von einer renommierten Kanzlei. Und die fordern nicht irgendwie 5 Euro, sondern direkt 1000 Euro oder mehr von dir.
Wegen illegalem File-Sharing. Ein absoluter Schock für die meisten.
Und der absolute Wahnsinn daran ist ja, du besitzt vielleicht gar keine File-Sharing-Software, du hast noch nie in deinem Leben bewusst irgendwas hochgeladen und trotzdem hat diese juristische Falle so richtig unerbittlich zugeschnappt.
Ja, und das ist exakt der Punkt, wo dieses bequeme, moderne Nutzererlebnis völlig frontal mit dem knallharten deutschen Urheberrecht kollidiert. Das ist kein theoretisches Konstrukt, das sehen wir in der rechtlichen Praxis quasi jeden Tag.
Und deswegen nehmen wir dich heute mit auf eine absolute Detailanalyse. Wir machen heute quasi eine virtuelle Kanzleibesprechung direkt aus dem Maschinenraum der Kanzlei Kramarz.
Oh ja, das wird spannend.
Wir haben nämlich ein extrem ausführliches Memo unseres Chefs vorliegen, Rechtsanwalt Christian Kramarz. Und man muss dazu sagen, als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und auch noch Fachanwalt für IT-Recht ist er sozusagen der ultimative Nerd bei uns in der Kanzlei.
Das kann man so laut sagen, ja. Wir machen uns da ja immer sehr höflich und respektvoll drüber lustig.
Total. Also wir scherzen intern immer, dass Christian abends im Bett wahrscheinlich keine Romane liest, sondern sich irgendwelche Netzwerkprotokolle und BGH-Urteile reinzieht.
Wahrscheinlich stimmt das sogar. Ich würde es ihm zutrauen. Aber genau dieses geballte rechtliche und technische Wissen brauchen wir heute. Er hat nämlich in dem Memo exakt seziert, wie diese modernen Streaming-Fallen technisch aufgebaute und vor allem, wie das dann vor Gericht ausgeht.
Ja, und unsere Mission für diesen Deep Dive ist es, das mal komplett aufzudröseln. Wie wird aus einem gemütlichen Filmabend eigentlich eine Existenzbedrohung?
Genau.
Denn wenn da im Netz etwas zu gut aussieht, um wahr zu sein, ne, also wie ein brandneuer Fernseher, der einfach so auf der Straße steht zum Mitnehmen.
Dann ist da meistens ein riesiger Haken dran, ganz genau. Das ist eine faszinierende Schnittmenge heute, weil wir zwei Ebenen entwirren müssen. Die technische Architektur und die Auslegung von Vervielfältigungsrechten.
Aber bevor wir in diese wirklich miese technologische Täuschung eintauchen, lass uns mal kurz das juristische Fundament klären. Weil viele haben ja noch dieses alte Mantra im Kopf, so nach dem Motto, solange ich nur streame, ist alles gut.
Ah, die berühmte Grauzone.
Genau, diese Grauzone. Früher dachte man ja, hey, die Daten, die werden ja nur flüchtig im Arbeitsspeicher, also im RAM, zwischengespeichert. Es gibt keine dauerhafte Kopie auf der Festplatte. Also kann mir rechtlich gar nichts passieren.
Ja, das war lange Zeit die absolute Standardausrede.
Aber das ist ja heute komplett vom Tisch, oder? Ich meine, warum hat der Europäische Gerichtshof das eigentlich kassiert? Die Technik mit dem flüchtigen RAM hat sich ja nicht verändert.
Die technische Realität nicht, das stimmt, aber die juristische Bewertung der Quelle ist jetzt eine völlig andere. Also das europäische Recht kennt tatsächlich diese Ausnahme für vorübergehende Vervielfältigungshandlungen.
Damit das normale Surfen im Internet überhaupt legal ist, ne?
Richtig, sonst wäre ja jedes Laden einer Webseite illegal. Aber der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, hat da in einem wegweisenden Urteil ganz klar den Riegel vorgeschoben. Die haben gesagt, dieses Privileg greift nur, wenn die Vorlage, also der Stream selbst, rechtmäßig ist.
Okay, das heißt?
Das heißt, wenn die Quelle offensichtlich rechtswidrig ist, dann wird schon dieses bloße, rein flüchtige Zwischenspeichern in deinem Arbeitsspeicher zu einer handfesten Urheberrechtsverletzung. Da bist du dann voll drin.
Da muss ich aber mal direkt einhaken. Dieses offensichtlich rechtswidrig, das ist ja ein extrem starker juristischer Begriff, den Christian da auch hervorhebt.
Absolut.
Aber woher soll ich als Laie das denn erkennen? Wenn ich mir heute eine App auf meiner TV-Box lade, die hat eine mega aufgeräumte Benutzeroberfläche.
Mhm.
Da gibt's HD-Cover, da gibt's Sternebewertungen, die hat sogar Algorithmen, die mir Filme empfehlen. Das sieht teilweise besser aus als Netflix.
Ja, das ist krass, wie professionell das mittlerweile gemacht ist.
Wie kann da ein Gericht von mir, also vom normalen Verbraucher, erwarten, dass ich diese unsichtbare Lizenzierungskette im Hintergrund checke? Ich bin ja kein Anwalt.
Ja, das ist eine super berechtigte Frage. Und Christian erklärt das in seinem Text sehr präzise. Die Gerichte verlangen von dir keine tiefgehende juristische Recherche. Aber sie verlangen eine Art rudimentäre Plausibilitätsprüfung.
Also einfach gesunden Menschenverstand.
Genau. Die Verantwortung wurde vom Gesetzgeber komplett auf den Verbraucher abgewälzt. Du musst heute aktiv mitdenken. Christian listet da ganz klare Warnsignale auf, bei denen bei dir alle Alarmglocken schrillen müssen.
Zum Beispiel?
Naja, überleg mal. Wenn ein Film aktuell noch exklusiv im Kino läuft oder vielleicht Milliarden in der Produktion gekostet hat und es den noch nicht mal auf Blu-ray gibt.
Ja, okay, das leuchtet ein.
Dann gibt es einfach kein legales Geschäftsmodell auf diesem Planeten, das dir diesen Film in 4K werbefrei und komplett kostenlos schenkt. Das ist einfach unmöglich.
Stimmt. Und oft fehlt bei diesen Seiten ja auch das Impressum komplett, oder?
Richtig, kein Impressum, kein Verantwortlicher. Und oft hast du da auch so richtig aggressive, unseriöse Werbung. Also bevor der Stream überhaupt startet, ploppen da 5 Banner für irgendwelche Offshore-Casinos oder Erotikseiten auf.
Das heißt, die Ausrede, oh, die App ist aber voll professionell aus, Herr Richter, die zieht einfach gar nicht mehr.
Nein, null. Man wird da wirklich in die Pflicht genommen, 1 und 1 zusammenzuzählen. Was hier echt faszinierend ist, die Ausreden aus den Nullerjahren funktionieren heute einfach vor keinem deutschen Gericht mehr.
Okay, gut. Aber selbst wenn wir jetzt anerkennen, ja, dieses reine Streaming auf diesen Seiten ist illegal, das erklärt ja immer noch nicht diese astronomischen Abmahnsummen.
Mhm.
Ich meine, dem Filmstudio entgeht durch mein einmaliges Streaming doch im Grunde nur der Preis für ein einziges Kinoticket. Also vielleicht so 15 Euro.
Ja, logisch betrachtet schon.
Warum soll ich dann plötzlich 1000 Euro oder mehr zahlen? Dieser finanzielle Ruin, der muss doch durch irgendwas anderes kommen.
Exakt. Und hier verlassen wir jetzt das klassische Streaming. Jetzt betreten wir genau die technologische Architektur, die Christian in seinem Memo so wunderschön detailliert aufschlüsselt.
Ah, jetzt kommt der IT-Rechtler in ihm durch.
Genau. Denn viele dieser hochglänzenden Medien-Apps und Add-ons, die nutzen im Hintergrund gar kein normales Streaming, sondern das BitTorrent-Protokoll.
Okay, lass uns diesen Mechanismus mal ganz präzise greifen. Weil das ist ja nicht mehr dieses alte Client-Server-Modell, wo mein Fernseher einfach brav eine Datei von einem zentralen Server abruft, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist dezentral.
Das ist eigentlich, das ist wie bei so einem gigantischen Potluck-Dinner.
Einem was?
Einem Mitbring-Buffet. Stell dir das so vor. Du gehst an das Buffet und du willst dir eigentlich nur einen Teller mit Salat voll machen.
Okay, ich folge.
Aber in exakt dem Moment, in dem du dir eine Kelle von dem Salat nimmst, zwingt dich die Architektur des Raumes, gleichzeitig Karotten für die 100 Leute hinter dir in der Schlange zu schnippeln.
Oh, das ist ein richtig gutes Bild.
Und zwar völlig automatisiert, ohne dass du auch nur ein einziges Messer in der Hand hältst. Du merkst es einfach nicht.
Ja. Das ist eine exzellente Analogie für den sogenannten Swarm, also den Schwarm im P2P-Netzwerk. Beim BitTorrent-Protokoll wird diese riesige Filmdatei nämlich nicht am Stück geliefert.
Sondern?
So wird in unzählige, winzige, kryptografische Datenblöcke zerteilt, sogenannte Chunks. Damit diese App dir den Film jetzt ruckelfrei auf dem Fernseher anzeigen kann, lädt sie diese kleinen Chunks von Dutzenden anderen Nutzern unter.
Also von Leuten, die den Film auch gerade schauen.
Genau. Oder die ihn schon auf der Platte haben. Aber jetzt kommt eben der absolut kritische Punkt, an dem die Falle zuschnappt.
Jetzt bin ich gespannt.
Das Protokoll ist zwingend reziprok. Das heißt, um im Netzwerk effizient laden zu dürfen, musst du gleichzeitig senden. Deine App verwandelt dein Smart-TV oder deinen Laptop in dem Moment, wo du auf Play drückst, in einen Server.
Ach du meine Güte.
Ja. Die Chunks, die schon bei dir im Arbeitsspeicher liegen, die werden in Echtzeit wieder hochgeladen und an unzählige andere Nutzer weltweit verteilt.
Wahnsinn. Das ist juristisch natürlich ein absoluter Gamechanger, oder? Wir reden da ja gar nicht mehr über diese kleine flüchtige Kopie für den Eigenbedarf.
Völlig richtig. Das ist eine komplett andere Liga. Im deutschen Urheberrechtsgesetz, also dem UHG, da sprechen wir hier vom Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Das ist Paragraph 19a.
Und das darf eigentlich nur der Urheber, ne?
Exakt. Das ist das exklusive Recht des Filmstudios, den Film der Öffentlichkeit anzubieten. In dem Moment, wo deine App heimlich diese Datenpakete in den Swarm einspeist, trittst du rechtlich an die Stelle des Filmstudios.
Krass. Du bist nicht mehr der kleine, harmlose Konsument auf dem Sofa. Du bist plötzlich ein globaler Distributor für illegale Kopien.
Okay, die rechtliche Einordnung, die leuchtet mir jetzt absolut ein. Aber da tut sich mir direkt eine technische Frage auf.
Schieß los. Meine TV-App oder meine Android-Box, die arbeitet ja verschlüsselt hinter meinem eigenen Router im Wohnzimmer. Wie zum Teufel können spezialisierte Abmahnkanzleien überhaupt herausfinden, dass exakt mein Gerät da Daten hochlädt?
Mhm.
Stehen die virtuell mit dem Buffetraum oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz genau das tun die. Die Rechteinhaber beauftragen spezialisierte Ermittlungsfirmen, sogenannte Anti-Piracy-Unternehmen. Und deren Software, die klingt sich aktiv in diese BitTorrent-Netzwerke ein.
Die tun also so, als wären sie normale Nutzer.
Richtig. Die agieren wie ein ganz normaler Client, der den Film anfragt. Und weil das BitTorrent-Protokoll ja zwingend erfordert, dass alle Computer im Schwarm miteinander reden, müssen die IP-Adressen für alle Teilnehmer sichtbar sein. Anders findet man sich ja nicht.
Ah, okay. Das heißt, die sehen meine IP.
Genau. Die Ermittlungssoftware legt den Film nicht mal komplett runter. Die verbindet sich kurz, empfängt einen so einen kleinen Datenchunk von deinem Rechner und dann verifizieren die den kryptografischen Hashwert.
Um sicherzugehen, dass es wirklich der neue Spider-Man ist und nicht nur ein Urlaubsvideo.
Exakt. Und wenn das matcht, speichern die deine IP-Adresse zusammen mit einem atomuhrgenauen Zeitstempel in einem gerichtsfesten Protokoll.
Das ist ja komplett industriell hochskaliert.
Ja, das ist eine Maschinerie.
Das heißt, eine Software generiert da am Tag abertausende Datensätze. Diese Listen gehen direkt an die Kanzleien. Die gehen dann mit einem richterlichen Beschluss zu meinem Internetprovider.
Und holen sich deinen echten Namen und deine Anschrift. Genau.
Und dann druckt der Computer einfach die Serienbriefe aus. Wahnsinn. Aber das bringt uns zu dem Punkt, an dem die meisten Betroffenen ja völlig verzweifeln, wenn sie diesen Brief in den Händen halten. Die Schadensberechnung.
Das ist der schmerzhafteste Teil, ja.
Ich meine, wenn ich jetzt, sagen wir mal, für 5 Minuten unbewusst ein paar Megabyte Datenpakete hochgeladen habe, während ich Popcorn gegessen habe, warum fordert die Kanzlei dann Summen, die für manche fast existenzbedrohend sind?
Das liegt an der Systematik, wie deutsche Gerichte, und Christian betont da immer wieder besonders das Landgericht Frankfurt, wie die den Wert einer solchen Urheberrechtsverletzung berechnen.
Wie machen die das denn?
Es geht hierbei um den sogenannten Gegenstandswert oder auch Streitwert. Das ist nicht direkt die eigentliche Geldstrafe, sondern das ist ein fiktiver wirtschaftlicher Wert, den das Gericht diesem ganzen Rechtsstreit beimisst.
Und der ist so hoch?
Extrem hoch. Bei aktuellen Blockbustern setzen Gerichte wie Frankfurt den Gegenstandswert oft im fünfstelligen Bereich an. Also 10.000, 15.000 Euro sind da keine Seltenheit.
Aber warum so hoch? Nur für ein paar lächerliche Megabyte an Daten?
Weil das Gericht eben nicht auf die Megabyte schaut, die du persönlich hochgeladen hast. Das Gericht schaut auf die unkontrollierbare Hebelwirkung.
Okay, wie meinst du das?
Durch das Einspeisen in so ein Peer-to-Peer-Netzwerk schaffst du ein exponentielles Risiko. Dein kleiner Datenchunk, den du hochgeladen hast, ermöglicht es vielleicht dem nächsten Nutzer, seinen eigenen Download komplett abzuschließen.
Mhm.
Woraufhin dieser Nutzer sofort selbst zum Uploader für 10 weitere Nutzer wird. Du hast also das Monopol des Filmstudios auf den weltweiten Vertrieb massiv untergraben, weil du den Schneeball ins Rollen gebracht hast.
Verstehe. Aus diesem gigantischen Streitwert berechnen sich dann also die Anwaltskosten der Gegenseite, die ich zahlen muss, plus der eigentliche Schadensersatz. Richtig?
Genau. Die Anwaltskosten berechnen sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz aus diesem enormen Wert. Und zack, bist du ganz schnell bei einer Forderung von 1.000 Euro oder mehr. Die Lektion ist einfach. Es geht nicht um die Megabytes, sondern um die Hebelwirkung im Netzwerk.
Das ist schon heftig. Aber gut, wenn die Anti-Piracy-Firma also nur einen Zeitstempel und eine IP-Adresse hat, dann haben die ja im Grunde nur die Adresse von meinem Router im Flur.
Richtig.
Eine IP-Adresse ist ja kein Personalausweis. Das heißt doch, der eigentliche Kampf vor Gericht, der dreht sich am Ende gar nicht zwingend um diese ganze verrückte Technologie, sondern um die Frage, Wer saß an diesem speziellen Abend um 20.14 Uhr auf der Couch und hat die App bedient?
Perfekt kombiniert. Und genau hier vollzieht das deutsche Recht eine sehr spezifische Akrobatik, die für Laien extrem gefährlich ist. Wir sprechen hier von der Haftung des Anschlussinhabers.
Lass uns dieses Szenario mal konkret durchspielen.
Gerne.
Also der gelbe Brief liegt auf meinem Küchentisch, meine IP-Adresse steht da schwarz auf weiß drin. Aber ich weiß zu 100%, ich war an dem Abend beim Sport.
Mhm.
Meine Mitbewohnerin oder vielleicht ein Gast auf einer Party muss diese zwielichtige App über mein WLAN genutzt haben. Bin ich jetzt als derjenige, dessen Name auf dem Telekom-Vertrag steht, automatisch haftbar?
Also früher war das tatsächlich oft so eine Art Automatismus. Aber die Rechtsprechung, insbesondere durch den Bundesgerichtshof, hat sich da zum Glück weiterentwickelt. Christian schreibt dazu ganz klar, eine pauschale Täterhaftung des Anschlussinhabers existiert so nicht mehr.
Puh, Gott sei Dank.
Ja, aber freu dich nicht zu früh. Wenn das dein Anschluss ist, spricht vor Gericht zunächst eine sogenannte tatsächliche Vermutung dafür, dass du auch der Täter warst.
Okay.
Aber, und das ist das Wichtige, diese Vermutung ist widerlegbar.
Ah, das klingt doch nach einem Rettungsanker. Dann schreibe ich der Abmahnkanzlei also einfach eine kurze E-Mail. Hallo, ich war an dem Abend beim Sport. Beweisen Sie mir doch das Gegenteil. Fall erledigt, oder?
Oh je, nein. Genau das reicht eben absolut nicht aus. Wenn du das tust und einfach nur pauschal abstreitest, verlierst du vor Gericht gnadenlos.
Ernsthaft? Warum?
Weil du der sogenannten sekundären Darlegungspflicht unterliegst. Das ist ein ganz zentraler Begriff in diesen Verfahren.
Sekundäre Darlegungspflicht? Was heißt das auf Deutsch?
Das bedeutet, weil die Filmstudios ja logischerweise nicht in dein Wohnzimmer schauen können, wer da gerade auf der Couch sitzt, musst du aktiv und detailliert zur Aufklärung beitragen.
Ich muss die Arbeit der Ermittler machen.
Sozusagen. Du musst plausibel darlegen, wer zu diesem exakten Zeitpunkt ebenfalls Zugriff auf deinen Router hatte. Du musst erklären, wie dein WLAN abgesichert ist. Hast du ein sicheres Passwort?
Ja, okay, das kriege ich noch hin.
Du musst darlegen, ob du deine Mitbewohner oder deine Kinder vorher über illegales File-Sharing belehrt hast. Und du musst im Zweifelsfall auch nachforschen und konkret benennen, wer aus deinem Haushalt in Frage kommt.
Warte mal, das heißt, ich muss quasi meine eigenen Mitbewohner oder meine Familie ans Messer liefern?
Du musst zumindest ernsthafte alternative Möglichkeiten aufzeigen. Nur wenn du diese juristischen Hausaufgaben machst und dem Gericht einen plausiblen anderen Tathergang präsentierst, dann erst kippt die Beweislast wieder zurück zur Gegenseite.
Das ist ja ein enormer Balanceakt vor Gericht. Man muss quasi den Schutzbereich der eigenen Wohnung komplett öffnen und private Details auf den Tisch legen, nur um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Genau so ist es. Und das zeigt auch, warum der allererste Impuls vieler Betroffener so extrem gefährlich ist.
Welcher Impuls?
Naja, in diesem gelben Brief liegt ja immer so ein nettes vorbereitetes Dokument bei. Die berühmte strafbewährte Unterlassungserklärung.
Ach ja, die Kanzlei sagt dann so schön, unterschreiben Sie das einfach, zahlen Sie die Summe und die Sache ist für immer vom Tisch.
Genau. Und Christian warnt in seiner Analyse so vehement davor, das ungeprüft zu tun. Auf gar keinen Fall blind unterschreiben.
Warum? Was passiert, wenn ich das einfach unterschreibe, um meine Ruhe zu haben?
Weil du mit einer ungeprüften Unterschrift unter diese vorformulierte Erklärung oft ein juristisches Schuldanerkenntnis abgibst. Das ist wie ein Blankoscheck. Diese Dokumente der Abmahnkanzleien sind maximal, und ich meine maximal, zu deren Gunsten formuliert.
Okay, das heißt, ich gebe denen einfach alles, was sie wollen.
Ja, sie binden dich vertraglich, oft ein halbes Leben lang.
Hm?
Wenn du das blind unterschreibst, verpflichtest du dich, für jeden noch so kleinen zukünftigen Verstoß absurde Vertragsstrafen zu zahlen.
Das heißt, wenn in, keine Ahnung, 4 Jahren ein unachtsamer Besuch auf meiner nächsten Party über mein WLAN erneut irgendwas von genau diesem Rechteinhaber herunterlädt,
dann greift in dem Moment nicht mehr das normale Urheberrecht. Dann greift dein unterschriebener Vertrag. Und dann bist du nicht 1.000 Euro los, sondern sofort 10.000 Euro oder mehr, weil die Vertragsstrafe fällig wird.
Wahnsinn! Ein echter Blankoscheck für die Zukunft im Internet. Das Ziel muss also sein, so eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben, oder?
Genau. Eine, die ausdrücklich kein Schuldanerkenntnis enthält. Da schreibt man dann rein, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Und man zieht den rechtlichen Rahmen so eng wie irgendwie möglich. Nur exakt dieser eine Film, nur dieser eine Fall und keine astronomischen vorab festgelegten Vertragsstrafen.
Und spätestens an diesem Punkt wird ja wohl jedem klar. Wer hier versucht, das irgendwie abends mit Halbwissen aus Foren oder von Wikipedia selbst zusammenzubasteln, der spielt eigentlich russisches Roulette mit seinen eigenen Finanzen.
Absolut. Du hast es da ja auf der anderen Seite mit hochspezialisierten Kanzleien zu tun, deren gesamtes Geschäftsmodell baut auf diesen Prozessen auf.
Die machen den ganzen Tag nichts anderes.
Richtig. Die kennen jedes BGH-Urteil, jede noch so kleine prozessuale Feinheit. Ohne einen eigenen Fachanwalt an deiner Seite, der diese Sprache spricht und der vor allem diese sekundäre Darlegungspflicht strategisch sauber aufbaut, läufst du da völlig blind in ein juristisches Minenfeld.
Also wirklich, wenn wir diese gesamte Architektur jetzt mal sacken lassen, diese dezentralen Netzwerke, diese vollautomatisierte IP-Erfassung durch Anti-Piracy-Firmen und dann diese extrem drastischen Gegenstandswerte der Gerichte, das zeigt doch vor allem eines, das Internet verzeiht einfach keine technologische Ignoranz mehr, oder?
Überhaupt nicht. Das ist vorbei.
Man kann nicht einfach irgendeine Blackbox-App auf seinem Fernseher installieren und so ein bisschen naiv darauf hoffen, dass im Hintergrund schon alles legal ablaufen wird.
Ja, Unwissenheit schützt davor Strafe schon lange nicht mehr. Und weißt du, wenn wir dieses dichte technische und rechtliche Netz, das Christian da aufzeigt, mal weiterdenken, dann drängt sich mir für die nahe Zukunft ein wirklich beunruhigender Gedanke auf.
Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Was meinst du?
Naja, wir haben heute analysiert, wie einfache, vermeintlich harmlose Streaming-Apps durch diese versteckten P2P-Protokolle ahnungslose Nutzer in globale Uploader verwandeln.
Ja.
Wir bewegen uns aber gerade rasend schnell in eine Ära der dezentralen, lokal laufenden, künstlichen Intelligenz.
Stimmt. KI ist ja gerade überall.
Genau. Und jetzt stell dir mal vor, du nutzt bald so kleine KI-Modelle auf deinem Rechner oder Smartphone, die sich zur Optimierung ihrer neuronalen Netze einfach im Hintergrund mit anderen Geräten zusammenschließen.
Ah, verstehe. Wie so ein BitTorrent-Netzwerk, aber für KI-Training.
Exakt. Sie teilen dezentral ihre Trainingsdaten. Sie ziehen sich völlig unbemerkt neue Datensätze aus dem Schwarm, um intelligenter zu werden.
Okay, und was ist das Problem dabei?
Was passiert denn, wenn diese wild geteilten Datenpakete plötzlich urheberrechtlich geschützte Werke enthalten? Bücher, teurem Programmcode oder hochsensible journalistische Texte?
Oh mein Gott.
Ja. Ab welchem Punkt wird die Infrastruktur unserer Technologie so autonom, dass der durchschnittliche Nutzer unmöglich noch kontrollieren kann, ob sein eigener Router da gerade illegale Trainingsdaten an ein globales Netzwerk sendet?
Das wäre dann ja BitTorrent auf Steroiden.
Richtig. Und wer haftet dann? Was passiert, wenn die Anti-Piracy-Software der Zukunft nicht mehr nach geklauten Kinofilmen sucht, sondern sich in KI-Schwärme einklingt und nach proprietären KI-Trainingsdaten scannt?
Wow, das ist wirklich eine völlig neue Dimension dieser Anschlussinhaberhaftung. Wenn der Algorithmus auf meinem Laptop quasi ganz selbstständig urheberrechtlich geschütztes Material durch die Welt schickt, nur weil ich eine einfache Textzusammenfassung angefordert habe.
Genau das ist das Szenario.
Das ist ein extrem starker Gedanke, um ihn nach dieser heutigen Kanzleibesprechung mit in den Tag zu nehmen.
Finde ich auch. Da kommt noch einiges auf uns und das Urheberrecht zu.
In diesem Sinne, Leute, vertraut nicht jeder App, die da schön glänzend im Store angeboten wird und prüft heute Abend vielleicht lieber dreimal, welche Protokolle in eurem Heimnetzwerk eigentlich wirklich offen sind. Passt auf eure Route auf.
Genau, bleibt wachsam.
Bis zum nächsten Deep Dive.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 06151 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarzt.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarzt.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.